Liebe Zuhörer dieser Kassette, Sie hören jetzt eine übersetzte Predigt von Simon Verdau. Psalm 62, Vers 6. Da lesen wir: Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Seele. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung, ich werde nicht wanken. Dann steht auch noch das Wort nur am Anfang, um auszudrücken, dass es wichtig ist. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Text kennt, und ich möchte fragen, wie erlebe ich dieses Wort? Meine Seele vertraue still auf Gott. Oder wie die Engländer sagen, warte, meine Seele wartet auf Gott, in einem Zustand der Ruhe. Er ist meine Erwartung. Er ist mein Heil, meine Burg, und ich werde nicht wanken. Das ist eigentlich noch viel schöner, so die Welt zu erleben, die in diesen Worten verborgen liegt. Das ist gleichzeitig auch mein Gebet in diesem Moment für euch und für mich selbst, dass der Heilige Geist unsere Herzen berührt und erleuchtet, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass wir auch diese Begegnung mit Gott erleben und erfahren. Herr, hilf, dass wir reden und auch hören. Berühre unsere Herzen. Es war übrigens gut zu verstehen, dass die Worte ausgesprochen wurden, denn David war in einer bedrängenden Situation. Die Menschen wollten ihn bestürmen und er hatte Angst um sein Leben. Und wenn du diesen Psalm durchliest, dann verstehst du etwas von dem Hintergrund, dass sein Gebet so klingt. David fängt an, zu seiner eigenen Seele zu sprechen. Und deine Seele, das ist eigentlich das ganz eigene Persönliche von dir. Wenn du dich gut fühlst in einem Zustand von Glück oder das Entgegengesetzte, dass du verletzt bist, dann ist das in deiner Seele, in deinem Wesen, in etwas, was tief in dir drin ist. Und mit deinem Eigentum sollte ein anderer auch respektvoll umgehen. Aber was ganz und gar zu dir gehört, dasjenige, was dich nun als Junge, als Mädchen, als Mann, als Frau am meisten berührt, das macht dich zu dem, was du wirklich bist. Ich bin Simon und es gibt etwas Einmaliges in mir. Das gefällt meine Frau schon lange und findet es schön und darum lieben wir uns so sehr. Es gibt etwas Wunderbares in jedem Menschen und das heißt dann Seele oder Herz. Das hat Gott gemacht und bedacht. Gott hat uns geschaffen mit einer Seele. Das unterscheidet ihn uns von ihm selbst und von den Engeln und das macht uns auch zu ganz anderen Wesen als die Tiere. Es ist das Kostbarste von unserem Menschenleben, unsere Persönlichkeit. Und es ist das meist Anziehende vor Gott, wodurch er sich so von uns angezogen fühlt. Petrus spricht darüber. Im ersten Petrusbrief über den verborgenen Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. 1. Petrus 3, Vers 4. Ich versuche es so zu erklären. Du hast einen äußeren Leib, der für jeden sichtbar ist. Aber es gibt auch einen inneren Menschen, Geist und Seele, wo die Seele, der Kern, das tiefste im Menschensein, umhüllt ist. Durch einen, wenn es gut ist, kostbaren, stillen, sanftmütigen Geist. Und wenn du getauft bist mit dem Heiligen Geist, was für jedermann möglich ist, ist das auch noch einmal damit eingeschlossen, verborgen in Gott. Schön, dass das bei einem Menschen so sein kann. Dass der innere Mensch das Tiefste umhüllt durch deinen Geist, auch noch umhüllt mit dem Heiligen Geist existieren kann. Und dann auch noch in dem sichtbaren Leib wohnt und da leben kann. Es ist so gut, um Mensch zu sein. Findest du auch nicht? Eigentlich sagt Jesus, es ist das Schlimmste, wenn deine Seele Schaden erleidet. Es ist das Unangenehmste, was einem Menschen passieren kann. Darum ist es so wichtig, unser Leben zu übergeben an jemanden, der sagte, ich bin der gute Hirte. Bei mir findet deine Seele Ruhe. Ich bin derjenige, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Jesus ist jemand, bei dem deine Seele sicher ist. Heute und in der Zukunft, vor allen Dingen bis zum ewigen Leben mit Gott. Es ist auch ein Gespräch von David mit sich selbst. Er spricht zu sich selbst. Es ist gut, um zu üben, zu deiner eigenen Seele zu sprechen. Aber dann zusammen mit dem Heiligen Geist, wodurch der himmlische Vater sich dir offenbart. Eine andere Übersetzung der Psalmvers heißt, suche Ruhe, meine Seele, bei Gott alleine. Es klingt wie die Einladung von Jesus. Komme zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will dir Ruhe geben. Stille zu Gott, dein Herz ihm zuwenden. Als David diese Worte sprach, wusste er, worüber er sprach. Er kannte Gott von einer persönlichen Beziehung. Samuel hatte ihn gesalbt mit Öl und ab diesem Moment hatte er die direkte Wirkung von dem Geist Gottes in seinem Leben erfahren. Und das Allerschlimmste, wobei er es sehr schwer hatte und er sehr geängstigt war, war, als er merkte, dass der Heilige Geist von ihm gewichen war. Das ist nicht, dass er nicht mehr da war. Er sagt das in Psalm 51, Vers 13, wo er seine Sünde, den Ehebruch mit Bathseba bekennt und um Vergebung bittet. Das war der Grund, dass der Geist Gottes von ihm gewichen war. Dann ruft er es aus, oh, nimm nicht deinen Geist von mir. Ich kann es nicht ertragen, wenn es keine Beziehung mehr gibt zwischen mir und dir. Wenn ich dir nicht mehr begegnen kann. Auch sagt dieser Text, Psalm 62, dass es nur echte Ruhe und Stille gibt bei Gott alleine. Dieser enorme große Gott, der durch den Heiligen Geist, durch Jesus selbst, in unserer Mitte ist, ist ein Ozean von einerseits unbegrenztem Leben und Dynamik und andererseits eine enorme Ruhe und Stille. Wenn du über diese Worte nochmal nachdenkst, dann begegnest du dort eigentlich einen Menschen, der mit Gott eine Beziehung hat. Ein Geschöpf, das seinen Schöpfer kennt und sich dessen bewusst ist. Ein Kind, das seinem Vater begegnet, oder ein Jünger, der sitzt an den Füßen seines Meisters. Es ist ein bewegtes Beispiel. Das spielt sich ab beim Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl feiert. Dann sind sie alle beieinander. Sie haben eine Mahlzeit miteinander und von einem der Jünger wird dann gesagt, Johannes lag an Jesu Brust. Johannes 13, Vers 23. Er liegt einfach mit dem Kopf auf dem Herzen. Welch eine zärtliche Beschreibung, wie ein Jünger mit seinem Meister umgeht. Wie ein Mensch mit Gott eine Beziehung haben kann, mit dem Haupt am Herzen. Trotz aller Umstände kann das doch sehr glückselig sein. auch wenn es um dich stürmt und es in deinem eigenen Herzen und deiner Gemütsverfassung Unruhe gibt oder Stimmungsschwankungen, trotzdem mit allem, was in deinem Kopf herumgeht, bist du am Herzen des Meisters. Die Seele, die sich still zu Gott wendet. Die Stille kann auch eine bestimmte Sprachlosigkeit beinhalten. Wenn dir bewusst ist, dass Gott dein Schöpfer ist und seine Größe zu dir durchdringt, wie groß und mächtig er ist, und wenn du seine Liebe spürst, kannst du in seiner Gegenwart ganz still werden. Gott kann auch schweigen. In Sephania 3, Vers 17 steht, er schweigt in seiner Liebe. Und das hat mit einer Hoffnung und Positivität wie die Energie und die Wärme der Sonne zu tun. Die Stille in der Begegnung mit Gott, in der Beziehung mit Jesus Christus, was immer mit Hoffnung verbunden ist. Wie, es wird etwas geschehen, es passiert etwas. Ihr seht schon mal Mutter mit Babys auf dem Arm. Und die kleinen Kinder sehen freudig, verherrlicht die Mutter an. Aber inzwischen wendet sich das Köpfchen unmittelbar zur Brust, wenn sie die Chance bekommen, um etwas zu trinken. Das ist wichtig und das ist ihr Leben. Und dann das Kind, das bei seinen Eltern sitzt. Ich gehe von einer guten Situation aus, ein wachsendes Kind, das mit seinem Herzen mit den Eltern verbunden ist. Da gibt es immer etwas Erwartendes, auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Ein Kind erwartet es von seinen Eltern für seine Zukunft. Er weiß instinktiv, von meinen Eltern bekomme ich die Impulse für mein Leben. Und auch die Möglichkeiten und die Mittel. Sie werden mich durch dieses Leben führen und begleiten. Und ein Kind hat ein Recht darauf, dass es solche Eltern hat, die ihr ganzes Leben, sogar wenn sie aus dem Hause sind, für sie immer wieder beten und mit ihm in einer guten Beziehung bleiben. Die Erwartung von dem Leben und es für uns fest und sicher ist, dass wir eine Schöpfung von Gott sind und durch Jesus Christus eine neue Schöpfung sind und wir aufschauen zu unserem Gott und Schöpfer, zu unserem Retter und Meister. In der Begegnung mit ihm, auch jetzt in unserer Mitte, haben wir die Erwartung, dass er über unserem Leben steht. Dass aus ihm die Kraft und die Weisheit und die Impulse kommen, um uns im Leben weiterzuführen. Ihm, der alle Macht und Kraft hat über alles und allen, der das Haupt der Gemeinde ist. Es ist wie der Jünger, der aufschaut zu seinem Meister, der mit seinem Haupt am Herzen liegt, ruhend, sich unterordnet, demütigt. Aber wenn dein Haupt am Herzen des Herrn ist, bist du ganz nah da, wo er auch zu dir reden will. Bist du auch ein Jünger, dessen Augen sehen auf die Hände des Meisters, um zu entdecken, wohin er dich führt? Was er von dir verlangt und wozu er dich hinsendet? Es gab eine Frau in Matthäus 15, Vers 27. Sie gehörte eigentlich nicht dazu. Sie war eine heidnische Frau. Aber sie begegnete Jesus und bekam Hoffnung und Erwartung und beobachtete ihn. Sie hat etwas von den Hunden gelernt, und zwar, wenn sie nichts von dem Essen bekamen, teilten sie sich die Krümel. Und ihr Glaube und Erwartung wurden belohnt mit einer mächtigen Befreiung und Heilung ihrer Tochter. Wende dich still zu Gott, zu ihm alleine. Schließe die Tür hinter dir, bete zum Vater im Verborgenen. Löse dich von Menschen, von Situationen, vielleicht sogar von bösen Geistern. Dann gibt es Erwartung. Stark wie ein Fels, bei ihm ist Heil. Er ist wie ein Burg, so unerschütterlich. Wenn du diese Psalm 62 durchliest und darüber nachdenkst, sagte David diese Worte zweimal. Im ersten Vers: Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Aber mit dem Bekenntnis und der Suche nach Gott steht er fester. Und im sechsten Vers lesen wir wieder: Nur auf Gott vertraut meine Seele. Und weiter in Vers 7 heißt es dann: Ich werde nicht wanken. Hast du auch schon mal das Gefühl, dass du zu sehr wankst? Es sind sehr feine Worte. Ich dachte: Danke, Herr. Die Psalmen beschreiben so schön Gefühle und Situationen, worin sich ein Mensch befinden kann. Daraus hat Jesus auch seine Kraft geschöpft, aus den Psalmen. Er hat sogar sich selbst darin entdeckt. Er begegnete sich selbst in den Psalmen. Wer er war, der Christus. Was Gottes Plan mit seinem Leben sein würde, bis alle Einzelheiten über sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung. Jesus las die Schriften. Er wuchs damit auf. Er identifizierte sich damit. Es waren nicht nur schöne, ermutigende Worte, aber der ganze Plan Gottes war darin verborgen. Und er machte es sich zu eigen. Und mit seinem Vater in der Stille zu reden, um zu erwägen die Worte, die er las. Dadurch entdeckte er, dass er selbst das Wort sein dürfte. Wo sein Haupt beim Herzen von Gott, dem Vater, war, wo er lernte und entdeckte und an Weisheit zunahm. Später, als Jesus erwachsen war und mit seinem Dienst beschäftigt war, suchte er regelmäßig einsame Städte auf. Und als er mitten im Leben ausarbeitete, was Gott von ihm verlangte, und umherging durch das ganze Land, predigte und lehrte und Gespräche und pastorale Dienste hatte, gab es doch Momente, dass er sich des Psalm 62, Vers 6 bewusst wurde und sich zurückzog. Herrlich ist das. Es gab dort Schiffe, um auf das Meer hinauszufahren. Es ist so gut, wenn man sich in die Natur zurückziehen kann, in die Stille, um Gott zu suchen, um mit ihm alleine zu sein. Oder er ging den Berg hinauf, in der Einsamkeit, um zur Ruhe und Stille zu kommen, bei seinem himmlischen Vater. Er sah auch die Notwendigkeit davon für seine Jünger. Und darum nahm er sie zeitweise aus der unruhigen Umgebung weg und sagte: Lasset uns zur Ruhe kommen und an einem anderen Ort gehen. Es ist wichtig, um eine Weile zur Ruhe und Stille zu kommen. Übrigens, und das ist etwas, was mich besonders traf, das war, als Jesus seine Jünger erwählte, alle 12, und zu sich rief. Sagte er als erstes, was er von ihnen erwartete. Er sagte: Ich habe euch auserwählt, um mit mir Gemeinschaft zu haben. An erster Stelle in diesem persönlichen Umgang mit mir selbst. Wo es nötig war, brachte Jesus mit Autorität die Stille. Manchmal passierte das in Befreiungen, wenn Menschen außer sich waren, dann genügte ein Machtwort des Meisters, um die Unruhe oder einen bösen Geist, der darin wirksam war, zu binden. Und es kam Ruhe, ja sogar Heilung, und es wurde ganz stille. die Geschichte von den Besessenen, den Jesus heilte und danach bekleidet und ganz vernünftig zu den Füßen Jesu saß. Wir lesen die Geschichte in Lukas 8 von Vers 26 bis 39. So ist unser Jesus, der selbst einen Sturm bedrohte und zur Stille brachte. Seht in Lukas 8, Vers 22 bis 25. Das ist Jesus. Er, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und als die Jünger es nicht schaffen, einen Menschen zu helfen, beschlossen sie, zu Jesus zu gehen, um mit ihm darüber zu sprechen. Und sagten: Herr, wie ist das nun? Was ist unser Fehler? Was geht nicht gut? Oder als Jesus sprach über das Himmelreich und es gab in deren Köpfe mehr Fragen dann Antworten, suchten sie den Meister, um mit ihm darüber zu sprechen und von ihm zu hören. Wenn du diese Worte auf dich einwirken lässt, dann fühlst du, dass darin irgendwie ein Geheimnis versteckt ist. Ein Geheimnis von einer Begegnung und ein Kontakt mit dem lebendigen Gott, was eine Wohltat für dein Leben ist. In Psalm 73, Vers 28 ruft David es aus: Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Alles in seinem Leben war wichtig, aber eine Sache ragte über alles hinaus. Es ist mir gut, um Gott nahe zu sein. Nur auf Gott vertraue still meine Seele. Da möchte ich noch eine andere Seite beleuchten. Die Stille ist nicht das gleiche wie allein und einsam sein. Jesus sagte in Johannes 8, Vers 29, Gott hat mich nie allein gelassen. Was auch geschah, denn ich habe immer das getan, was er von mir verlangte. Seine Jünger haben ihn in der schwierigsten Zeit seines Lebens verlassen. Das hat er auch gesagt vorher. Ihr werdet mich alle verlassen. Und doch sagte Jesus: Ich bin nicht alleine, denn der Vater ist mit mir. Der einzige Platz, wo Jesus echt einsam war, das war am Kreuz, als er von Gott verlassen war und alle Finsternis, die es gab, sich auf ihn konzentrierte. Und es auf der Erde sogar dunkel wurde, an der Stelle, wo er war. Die Trennung von seinem Vater, die ihn zu dem Ausruf trieb: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die tiefe Einsamkeit mit der Sündenschuld der ganzen Welt auf sich. Der Heilige Geist, der von ihm gewichen war, ganz nackt hängend am Kreuz. Die tiefe Einsamkeit hat er, Gott sei Dank, alleine gekannt. Aber er war auch der Einzige, der es bewältigte, um für die ganze Menschheit, du und ich, wieder die Möglichkeit zu schaffen, dass wir nie mehr alleine oder ohne Gott sein sollten. Wie könnte man die Seelenbeklemmung von Jesus beschreiben? Ich brauche es nicht. Du kannst dir darüber eine Vorstellung machen und zu einer tiefen Anbetung kommen, zu dem, der so etwas vollbracht hat, der dazu in der Lage war, der dazu treu gewesen ist, unser Jesus. Er ist so groß. Und so anzubeten, zu glauben und zu vertrauen, und dich ganz mit allem, was du hast und bist, ihm hinzugeben. Was es auch gibt: Jesus, hier bin ich, hier sind wir. Was du getan hast, ist so groß. Darum ist er der Tröster, der mit uns mitfühlen kann. Er allein, und er kann es am besten. Ich habe gelernt, etwas weniger zu reden mit den Menschen, wenn man in Gespräch über schwierige Lebensumstände ist. Ich verstehe dich. denn viele Dinge kann ich gar nicht verstehen, was Menschen an Leid und Trauer erleben. Jemand, der seinen Partner verliert, kann eigentlich nur jemand verstehen, der das selbst erlebt hat. Du kannst aber, wenn du dich von Gott geliebt weißt, nah bei dem anderen sein, mit Liebe, Geborgenheit und Sicherheit. So wie Jesus mit der Zusage vom Vater Trauernde tröstete und heilte, was verletzt war. Dadurch, dass er sich selbst mit all seinem Reichtum den Menschen mitteilte. Einsamkeit gibt es sehr viel, auch bei Christen. Wenn es echt schlimm wird, beenden Menschen oft ihr Leben. Kleine Kinder, die durch eine Ehescheidungssituation alleine sind, oder wenn ein Elternteil gestorben ist, vergiss es nicht, wie Kinder darunter leiden können, aber auch Teenager. Ältere, die keinen Partner mehr haben, Jüngere, die keinen richtigen Lebenspartner finden. Wie einsam können Menschen und Kinder in der Schule sein? Wie einsam kannst du dich fühlen bei deiner Arbeit oder in der Gemeinde? Wie erfahren Menschen nicht, egal aus welchem Grund auch, dass sie ausgeschlossen sind oder nicht verstanden werden? Du kannst dich selbst jetzt ganz einsam fühlen. David sagte im Psalm 25, Vers 16, Einsam und elend bin ich. König, Prophet, alles hatte er, konnte er und dürfte er. Liebe Menschen, diese Stille hat Gott nicht gemeint. Was ist Gottes Reden im Anfang? Er sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das kommt aus dem Herzen Gottes. Und später hören wir, dass er der Vater ist von Verwaisten. Und dann steht auch noch geschrieben, für die Frau, die ihren Mann vermisst, führt er die Rechtssache. Gott in seiner heiligen Wohnung, Gott, der Vereinsamten ein Zuhause gibt, eine Einsame in der Familie aufnimmt. Das ist das Herz von unserem Gott, der sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das ist so tief in seinem Herzen und Wesen verankert. Und wenn wir getauft sind in diesem Geist, der Heilige Geist, und damit immer mehr erfüllt werden, der unser Leben konstanter und stärker macht, dann wird das uns durch Gottes Heiligen Geist trösten. Dann werden wir mehr erleben, mehr wissen, mehr erfahren von seinem tiefen Verlangen, mit uns zusammen zu sein, um uns so zu trösten. Vielleicht wird darum der Heilige Geist als erster ein Tröster genannt. Ein Tröster genannt. Und wenn wir weiter durch das Leben gehen und der Heilige Geist in uns ist, vielleicht gibt es dann Momente, dass der Geist Gottes uns aufmerksam macht über ein Kind oder ein Bruder oder eine Schwester und dann auf einmal ein Bewusstsein da ist oder eine Wahrnehmung von Einsamkeit bei dem anderen. Auf einmal hat man ein offenes Auge für eine Situation, in der der andere verkehrt. Und wenn du darauf dann reagierst, darin mitfühlst, dann hast du da eine gute Chance, dem anderen etwas anzubieten. Sozusagen ein Zuhause anzubieten. Ein Herz, das gastfreundlich ist. Ein Haus, das offen steht. Jakobus bringt das unter Worte in Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das sagt etwas aus von Jesus, mitfühlen mit unseren Schwächen. Kannst du dir ein schöneres Verständnis, ein schöneres Mitfühlen, eine bessere Beziehung von Jesus in deinem Leben vorstellen? Der Jesus, der in dir wohnt, der durch den Heiligen Geist mit dir mitfühlt. Vielleicht gibt es einen Moment von tiefer Einsamkeit bei dir, während du Fahrrad fährst und dein Ruf zu dem Herrn erschallt und du auf einmal erfährst, dass eine Brücke geschlagen wird von deinem Herzen zu seinem Herzen und all deine Einsamkeit einen Weg findet über die Brücke zu seinem Herzen und du voller Freude und dankend dein weiterer Weg folgen kannst. So eng, so voller Liebe, so voller innerer Anteilnahme ist unser Herr Jesus zu denen, die mit ihm leben, die ihm lieben. Mehr braucht man nicht. Und darum sagt David in Psalm 62, Vers 9: Gemeinde, vertraut auf ihn alle Zeit. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Wenn die Brücke geschlossen ist, schütte dein Herz aus vor seinem Angesicht. Gott ist für uns eine Zuflucht. Dankeschön. Und Jesus Christus ist der große Tröster. Jesus hatte es verstanden. Er sagte: Ich komme zu euch. Und es ist gut für unser Verständnis von Gott und für Jesus, dass er nicht an erster Stelle zu uns kommt, um uns auf unsere Fehler hinzuweisen, die wir alle noch haben, sondern er kommt zu uns und wir stellen fest, dass er als Tröster kommt. Mein Haupt an seinem Herzen. Ein guter Lehrer fängt nicht gleich mit dem Unterricht an, sondern vermittelt erstmal Ruhe. Er sorgt dafür, dass du dich wohlfühlst, damit du richtig anfangen kannst. So ist Jesus. Ich möchte das auch von ihm lernen und empfangen. David sagte: All die Menschen, die mir nach dem Leben trachten, sind nicht mein Problem mehr, sondern der Herr sorgt dafür. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Und in dieser Stille erzählt der Vater von seiner Liebe zu dir. Er bringt darin deine Persönlichkeit zum Vorschein. Das ist gut für dich und dem Vater. Er will mit dir zusammen sein in einer guten, schönen Beziehung. Brüder und Schwester, der Herr ist nahe, also kannst du ihm nahen. Aber Jesus machte es auch schon mal anders. Dann nahm er die Initiative. Weißt du, was er dann macht? Er kommt dir einfach näher. Dann geschieht etwas. Das tat er auch nach seiner Auferstehung. In Matthäus 28, Vers 16 lesen wir darüber. Jesus war bei seinen Jüngern und was passierte da? Einige fielen auf die Knien und beteten ihn an. Und einige zweifelten. Und was tat Jesus? Er trat herzu und redete mit ihnen. Und mit der gleichen Liebe und Anteilnahme stellte er sich vor seinen anbetenden und zweifelnden Jüngern und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Er sieht an ihren Zweifeln vorbei und spricht sogar seinen Glaube für sie aus, indem er sagte: Geht nun hin in die ganze Welt und erzählt und tauft sie und lehrt sie, denn ich bin bei euch alle Tage und werde euch nicht alleine lassen. Ist das nicht einfach wunderbar? Nun, liebe Menschen, so kommt Jesus auch in diesem Moment näher und so nah, um dich zu berühren, wenn du dein Herz vor ihm öffnest. Er ist der große Tröster, der in dein Leben Ruhe hineinbringen kann. Ich las in einem Tagebuch eines englischen Predigers aus dem 19. Jahrhundert, Spurgeon, eine Bemerkung über Psalm 62, Vers 1. Da steht: Warte auf Gott. von ihm kommt meine Rettung. Und dann sagte er dazu, welch eine gesegnete Haltung, alleine und wahrhaftig auf den Herrn zu warten, dass das auch unsere Einstellung und Haltung ist, an diesem Tag und an jedem anderen Tag, abwartend auf seine Gelegenheit, wartend in seinem Dienst mit einer frohen Erwartung und Hoffnung und dazu noch Zufriedenheit. Wenn ich auf diese Weise warte, dann bin ich eigentlich in den besten Zustand und der Haltung, so wie ein Geschöpf für seinen Schöpfer sein kann, oder ein Knecht für seinen Meister, oder ein Kind für seinen Vater. Ich bete zum Herrn, dass er euch und mir durch den Heiligen Geist hilft, dass es heute so sein wird, und auch am Morgen und übermorgen. Und wenn einmal die Erwartungshaltung weit weg ist, dann konzentriere dich wieder auf Psalm 62. Der Herr segne euch. Amen. Wir beten noch miteinander. Vater, danke, dass es bei dir Stille ist, dass wir bei dir zur Ruhe kommen. Dadurch, dass du uns liebst. Es ist so gut, um die Worte von Liebe von dir zu hören. Es ist so gut, dass du uns wissen lässt, dass du auch froh bist mit unserer Liebe. Du und wir wollen in diese Erwartung unseren Weg weitergehen. Vater, wir danken dir dafür, in Jesus Namen. Amen.
Jesus bei uns, der Held dieser Zeit. Nur Jesus ist bei uns, der hält diese Zeit.